Willkommen bei Autorinnen im Porträt, dem Literaturpodcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Autorinnen im Porträt. Hier sind wieder Marian und Sarah für euch mit natürlich einer neuen Autorin. Und bevor wir mit dieser anfangen, natürlich erstmal ein bisschen Vorgeplänkel, ne? So wie immer, Sarah, wie geht's dir? Es ist Frühling. Was haben die Sonnenstrahlen dich schon geküsst?
Absolut. Also gerade heute war ich nur unterwegs draußen in der Sonne. Hi, hallo erstmal. Und habe die Sonne eigentlich genossen, aber ich war in der Innenstadt unterwegs und da war heute so viel Tumult unter der Woche. Da war ich ganz baff und irgendwie waren fast alle Leute aggressiv. Also ich war dann auch froh, als ich wieder zu Hause war, muss ich leider sagen.
Echt?
Ich weiß auch nicht, was los war. Also vielleicht war das auch so ein bisschen die Wahrnehmung von mir oder ich war heute extrem empfindlich, aber ich hatte heute schon wieder ein bisschen genug von der Stadt, so von diesem Stadtrubel. Aber die Sonne hat sehr schön geschienen und ich habe heute mit meinem Liebsten draußen Mittag gegessen und war sehr happy, genau.
Ja. Okay, das wundert mich gerade, weil ich habe immer das Gefühl, dass dann alle so voll die Endorphinausschüttung haben, wenn die mal ein bisschen mit Vitamin D abkriegen. Bei mir ist es eher weniger so. Ich kriege Vitamin D ab und habe nach 3 Minuten Sonnenbrand.
Oh nein.
Immer, immer. Also ich laufe seit Ende März mit Sonnencreme im Gesicht rum. Das ist kein Scherz, also, weil ich relativ viel jetzt auch draußen war und dann sofort rot bin.
Das ist gut. Hautschutz ist ganz wichtig.
Auch ja, das
eigentlich
das,
für jede Person, ne? Ja,
das
stimmt.
Ist dann mal so ein bisschen verstörend, weil es war ja noch relativ frisch, gerade im März. Und dann packst du dir so Sonnencreme drauf, riechst du nach Strandbad und hast eine dicke Jacke. Ja. Das war trotzdem nur frisch. Das war so ein bisschen bizarr. Ja.
Strandfeeling für alle Leute, an denen du vorbeigelaufen bist und die den Duft abbekommen haben. Ist doch schön.
Genau. Und was wir euch heute mitgebracht haben, ist natürlich kein Strandfeeling. Wir haben euch ein wenig Dorffeeling mitgebracht. Darauf werde ich nachher näher eingehen, was unsere aktuelle heutige Autorin angeht. Und ja, ich würde einfach sagen, wir starten, oder?
Ja, legen wir los. Von mir aus sehr gerne. Ich bin total gespannt, wieder mit dir zu quatschen, wie so dein Eindruck war, was du so mitgenommen hast aus den vergangenen Lesestunden. Und genau, es geht heute um eine Autorin, wie letztes Mal angekündigt, die uns beiden sehr nahe ist. Und zwar erstmal nur rein faktisch geografisch, weil die Autorin in Leipzig wohnt. Und das ist keine geringere als Daniela Green. Die Sachsen sagen Green, aber sie wird mit K geschrieben, also Green. Ich versuche das hier möglichst korrekt auszusprechen, K-R-I-E-N. Und ich sag mal so, wer die letzten Jahre aufmerksam die Gegenwartsliteratur verfolgt hat, ist tatsächlich eigentlich um sie nicht drumherum gekommen. Zumindest den Namen haben bestimmt viele schon gehört. Und ja, es gab ja viele Stories, wie wir zu unseren Autorinnen und Büchern finden. Für mich war das diesmal ein Novum. Ich bin über ein Hörbuch auf sie aufmerksam geworden und das hat mich so gekriegt und so in Bann gezogen, dass ich neugierig geworden bin und dann so begeistert war, dass ich dachte, oh, Daniela Green darf bei uns in unserer Autorinnenreihe auf keinen Fall fehlen. Und deshalb ist sie heute an der Reihe für ein Porträt.
Und wie bist du auf das Hörbuch aufmerksam geworden?
Ja, das ist schön, dass du sagst, weil eigentlich wollte ich das auch nochmal als Tipp rausgeben. Ich höre manchmal Podcasts in der ARD-Audiothek und da gibt's immer auch ausgewählte Hörbücher für eine bestimmte Zeit nur, kostenlos, aber die gibt's kostenlos und da gab's tatsächlich den aktuellen Roman von ihr als Hörbuch und das war total toll und ich dachte einfach, ach kostenlos, so, ich habe jetzt ein bisschen Haushalt vor mir, ich will was Schönes hören und ich bin eigentlich kein Hörbuch-Fan, aber das hat mich wirklich total gekriegt, also ich kann es ja jetzt, wenn du mich fragst, schon mal vorwegnehmen, von der Nina Kunzendorfer gelesen, Mein drittes Leben, hat tatsächlich dann auch einen Preis gekriegt, das Hörbuch. Und ich fand es einfach auch genial. Also die Stimme und die Erzählweise, das hat so gut harmoniert mit der Story, dass das ja so spannend für mich war wie ein Krimi, obwohl es eigentlich ein sehr ruhiges, melancholisches Buch ist. Und das war ganz großartig. Also ist ja auch immer die Frage, will man eine Stimme so nah am Ohr hören? Manchmal ist es einem auch unangenehm, finde ich, ne? So Podcasts und Hörbücher, aber das kann ich total empfehlen. Und es gibt es jetzt, glaube ich, leider nicht mehr kostenlos. Also spätestens bei dem Preis haben sie es bestimmt rausgenommen dann. Aber eine kurze Zeit gab es das zumindest. Und dadurch bin ich aufmerksam geworden auf das Angebot, was es in der ARD-Audiothek generell gibt und fand das eigentlich so ganz cool, ja.
Voll witzig. Ich hatte auch eine lustige Begebenheit. Und zwar, nachdem du mir erzählt hast, wer unsere nächste Autorin ist, habe ich mir ja dann auch gleich ein Buch von ihr bestellt und mich schlau gemacht und naja, dann gewartet, bis es da ist, kennst du das ja. Und dann war ich irgendwie bei Arte unterwegs und hab da so auch in der Mediathek rumgeguckt und dann habe ich so gesehen, hä, so ein Film. Und dann dachte ich, der Titel kommt ja doch irgendwie bekannt vor. Mhm. Und dann denke ich, ne. Und dann war das genau das Buch, also die Buchverfilmung zu dem Werk, was ich mir von ihr zugelegt habe.
Ach, cool.
Und dann stand da aber noch 4 Tage verfügbar. Und ich dachte so, nein. Krass. Ja, also ich habe den Film tatsächlich nicht gesehen.
Ja, ja.
Ich dachte, das kannst du nicht machen. Also weil das halt lustigerweise wirklich auch die Verfilmung zu dem Buch war, was ich mir bestellt habe. Und das dachte ich, nee, das kannst du nicht machen. Du kannst jetzt nicht den Film geben, bevor du das Buch gelesen hast. Das geht nicht. Und deswegen habe ich den Film tatsächlich noch nicht gesehen.
Verrückt, was für ein Zufall.
Ja, ja, also da habe ich auch so ein bisschen da gesessen, so okay, Matrix. Und da ja, wollte ich aber tatsächlich auch nochmal reinschauen, jetzt nach der Lektüre. Aber ja, fand ich auch eine übelst krasse, also bizarre Situation in dem Moment.
Ja, ja. Siehst du, ja, wollte ich dich fragen, ob du über den Film auch gestolpert bist, weil ich wusste, dass du das Buch auch gelesen hast.
Ja,
ja, das ist ja ein krasser Zufall auch. Ja, okay. Ich habe den auch nicht geguckt, aber ich bin da ganz bei dir. Ne? Das ist ja auch so eine Gesinnungsfrage. Guckt man den Film, wenn man das Buch noch lesen will? Und ich würde auch ganz klar sagen, nein. Also ich finde, du hast das richtig gemacht.
Also es wäre ja so cool gewesen, wenn der noch länger verfügbar gewesen wäre. Ja. Ne? Dann hätte ich mir den auf jeden Fall als Vergleich noch danach reingezogen. Mhm. Gegeben.
Gebinged, Maria.
Angeschaut, gebinged oder was. Genau. Ja, so ist das jetzt nicht passiert, aber gut, gibt sicherlich Schlimmeres. Mir ist es wirklich einmal passiert, Sarah. Das wusste ich das, ich weiß gar nicht, dass ich den Film mal geguckt habe, wo ich das dann so hart bereut habe, weil das Buch so krass gefeiert wurde. Und jetzt hoffe ich einfach, dass mein Gehirn das irgendwie vergisst jetzt über die Jahre oder so, keine Ahnung. Und ich dann so ein bisschen unbedarfter an das Buch rangehen kann. Das ist tatsächlich Der Gesang der Flusskrebse.
Aha, das sagt mir gerade gar nichts. Okay,
da
du hast das Buch dann nicht gelesen. Ja.
Okay. Nee, konnte ich jetzt nicht, weil der Film noch zu präsent ist. Klar, ja. Ist es immer anders, klar. Aber ich hasse das, wenn ich schon weiß, worum es geht und so. Und man hat ja trotzdem, auch wenn man das nicht möchte, so eine Erwartungshaltung. Und das hat, oh, da habe ich mich geärgert. Hm. Und meine Mutter hatte dann das Buch gelesen und meinte, ja, das wird cool und so. Und die hat natürlich das richtig gemacht und hat dann danach erst den Film geguckt und konnte dann auch einen schönen Vergleich anstellen. Und ich bisher nicht. Und ich warte jetzt einfach ab, bis sich das so ein bisschen verflüchtigt hat. Aber du kennst das ja, wenn das gute Bücher oder gute Filme auch sind, dann geht das ja nicht so schnell. Oder ja, mal gucken, vielleicht muss ich das dann nochmal irgendwie anders angehen, das Thema.
Ja.
Na gut.
Ja, das stört dann so ein bisschen die eigenen Bilder, die man sich im Kopf machen will, so beim Lesen, ne? Einfach so, die eigenen Vorstellungen, ja. Naja, aber ja, kann auch gut sein, das stimmt. Hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal als Thema, glaube ich, im Podcast, ne? Verfilmung und so, ja, stimmt. Aber gut, kommen wir später nochmal drauf zurück auf das Buch, was du gelesen hast und der Film, der noch warten muss dazu, den wir uns vielleicht nochmal anschauen demnächst, genau. Zu Daniela Krien. Sie wurde im August 1975 in Neu-Kallis geboren. Das ist ein kleines Dorf oder eine kleine Ortschaft, das weiß ich nicht so genau. Jedenfalls in Mecklenburg, in der Nähe von Ludwigslust, habe ich gelesen. Das kennt man vielleicht noch, da war ich auch schon mal. Sehr schöne Ecke. Und die ersten Lebensjahre hat sie in Jena verbracht, habe ich hier auch noch mitbekommen. Das ist dann auch wieder ein biografischer Bezug zu mir, habe ich mich sehr gefreut. Und die Eltern zogen dann später ins Vogtland. Und bis dahin hat sie, also bis zu ihrem 18. Lebensjahr, glaube ich, hat sie dann auch dort gewohnt mit der Familie. Und genau, es kam dann noch so zu verschiedenen Stationen in ihrem Leben. Sie hat die Schule erst abgebrochen, dann hat sie eine Berufsausbildung gemacht zur Zahnarzthelferin tatsächlich, also was ganz anderes, ging dann später in eine ganz andere Richtung und hat dann am Abendgymnasium in Chemnitz das Abitur nachgemacht, um dann 1999 nach Leipzig zu ziehen und ein Studium zu beginnen. Und dort hat sie dann Kulturwissenschaften, Kommunikations- und Medienwissenschaft studiert. Und sie hatte tatsächlich eigentlich vor, das war so ihr berufliches Ziel und ihr Wunsch, im PR-Bereich zu arbeiten, im Kulturbetrieb. Das hat sie in einem Interview erzählt, fand ich ganz interessant. Das war so ihr Ziel, könnte sie sich heute auch gar nicht mehr vorstellen und ist sehr zufrieden mit dem Weg, den sie gegangen ist, wie sie gesagt hat, fand ich ganz spannend. Und der Interviewmensch hat dann zu ihr gesagt, ja, war wahrscheinlich so ein klassisches irgendwas mit Medienstudium. Fand ich ein bisschen gemein, aber okay. Aber ganz interessant, was sie so für Stationen im Lebensweg hatte und wo sie es dann hin verschlagen hat, komme ich auch gleich nochmal dazu. Genau, also sie hat in Leipzig studiert und war dann ab 99 hier und ist seitdem auch hier geblieben. Vielleicht noch vorab, dass man das mal im Kopf hat, das finde ich ist auch wichtig für ihre Literatur auch und auch so generell natürlich für sie als Person, für ihre persönliche Entwicklung. Als der Mauerfall war, war sie 14 Jahre und das bedeutete natürlich dann auch eine große Neuorientierung für ihre Familie und auch für sie. Und sie hat das so ein bisschen in dem Interview auch gesagt, sie wusste auch nicht so richtig, was sie anfangen sollte und hat deshalb eben auch diese Zahnarzthelferin-Ausbildung erstmal angefangen, hat auch ein bisschen in dem Bereich gearbeitet, bis sie dann das Abitur parallel noch gemacht hatte. Und genau, also sie war Jugendliche zur Zeit des Mauerfalls, dann 89, genau. Sie bekommt mit ihrem Partner in Leipzig dann 2004 die erste Tochter. Daniela Krien hat zwei Töchter. 2006 kam die zweite Tochter auf die Welt. Und eine der Töchter ist schwer behindert durch einen Impfschaden. Also auch hier ein sehr krasser, ja, ein krasser Einschnitt in ihrer Biografie. Und auch das ist ein Thema, was sie literarisch aufbereitet. Und ich war ganz erstaunt. Sie geht da mit den Interviews wirklich sehr offen um. Also ich hatte den Eindruck bei meiner Recherche, sie gibt nur ausgewählten Medien und in ausgewählten Formaten Interviews oder ist auch bereit für ein Gespräch. Ich hatte den Eindruck schon, dass sie hier sehr, sehr auswählt und guckt und dann aber extrem offen und persönliches preisgibt. Das fand ich ganz interessant auch in der Kombination. Ich war ja so naiv und dachte, cool, Autorin aus Leipzig, die schreibe ich einfach mal an. Ich habe ein paar Fragen zum Buch. Ich habe keine Website gefunden, zumindest keine brauchbare, aktuelle, eigenständig von ihr betriebene. Ist ja heutzutage irgendwie so für uns drei Klicks und dann hat jeder eine Website gefühlt irgendwie, ne? Also ich habe da nichts gefunden. Ich bin dann so geendet, dass ich den Diogenes Verlag angeschrieben habe, der mir dann eine höfliche Absage erteilt hat, dass die Autorin nicht für Statements zur Verfügung steht. Und dann habe ich doch noch eine E-Mail-Adresse gefunden von ihr. Ja, und da kam dann halt auch nichts, ne? Das war ein bisschen enttäuschend, da war ich eben naiv, weil ich dachte, hey, in Leipzig und so, und das klappt schon, aber war leider nichts. Und auch Buchmesse war dieses Jahr gar nichts bei ihr, also da war sie auch gar nicht vertreten. Das fand ich auch ganz interessant. Und man findet aber trotzdem, wie gesagt, schöne Interviews mit ihr. Und da ist sie dann extrem offen und erzählt auch, wie das Leben für sie eben ist mit der Tochter. Sie hat sich dazu entschieden, die Tochter zu pflegen. Und das war tatsächlich auch der Grund, weshalb sie dann eben nicht in der Medienbranche und im PR-Bereich gelandet ist, sondern sie hat eben gesagt, okay, das ist die oberste Priorität für sie. Sie kümmert sich selbst um die Pflege der Tochter und hat dann eben gar nicht versucht, in dem Bereich Arbeit zu finden, weil sie ihr dann auch gesagt hat, ja, mal so 2-3 Stunden vormittags, die sie dann frei hat, wenn ihre Tochter betreut werden kann. Das ja hat in dem Bereich nicht so viel Sinn. Und so kam sie dann tatsächlich auch zum Schreiben und da freuen sich jetzt viele drüber und sie sagt, ja, ihre Tochter ist nicht nur deshalb ein großes Glück für sie und hat sie zum Schreiben gebracht und zu dem Leben, was sie jetzt führt und sie freut sich da total drüber und genau, lebt jetzt mit einem neuen Partner, wie gesagt, immer noch in Leipzig. Die Kinder sind ja jetzt beide auch alt und ich denke, die eine Tochter wird sicherlich auch schon Flügge sein. Genau, denn der damalige Partner ist kein Teil mehr ihres Lebens. Da hat sie dann auch in einem Interview so ein bisschen abgebrochen und wollte nicht mehr drüber reden. Das war mir dann auch schon unangenehm bei dem Interview, was ich gehört habe, wie da nachgebohrt wurde. Also ja, ist dann doch schöner, wenn man mit ihr über ihre Bücher redet, wie ich finde.
Ich finde ja gut, dass du da halt wirklich versucht hast, sage ich mal, auch direkt über sie was rauszufinden und will an der Stelle natürlich auch sagen, also liebe Daniela, vielleicht hörst du das ja jetzt und wir hoffen natürlich, dass wir dich hier anständig präsentieren und das natürlich wirklich aus der Literatur heraus. Hauptsächlich, weil wir halt als erstes auf deine Bücher gestoßen sind. Also ein lieber Gruß geht an der Stelle raus. Vielleicht hörst du es. Ja.
Auf jeden Fall. Ja, das ist voll die gute Idee von dir, Marianne. Das wäre natürlich besonders toll. Mal gucken. Wir haben versucht, den Kontakt herzustellen. Vielleicht passiert ja noch was im Nachgang. Wer weiß. Genau. Sehr schön. Also worauf ich mich bezogen habe, das Interview, was mich am meisten beeindruckt hat, war tatsächlich eine Sendung aus dem Radio Deutschlandfunk Kultur. Da gibt's eine Sendung, die heißt Zwischentöne. Mir war das Format jetzt nicht geläufig. Ich bin auch keine große Radiohörerin, muss ich zugeben. Und das war eine 70-minütige Sendung, auch mit Musik, die der Gast oder die Gästin mitbringt zu der Sendung, so wie ich das verstanden habe. Die wurde dann immer in der Aufnahme nur kurz angespielt, im Radio dann natürlich voll ausgespielt. Und das war auch ganz spannend, weil man die Menschen dann auch über die Musik kennenlernt. Und Daniela Krien hatte zum Beispiel tolle Musikstücke auch mitgebracht, Lyrikvertonung, einmal von Dota Kehr, die Mascha Kaleko vertont hat.
Ah, sehr
zusammen,
schön.
Zusammen mit Max Prosa war das, glaube ich. Und das andere, ja, das hatte ich jetzt gerade vergessen, das war auch noch eine andere Lyrikerin in der Vertonung, die dann eben zumindest kurz angespielt worden ist in der Aufzeichnung der Sendung. Und sie hat dann immer kurz was erzählt, warum sie die Sachen ausgewählt hat. Und das fand ich auch super spannend. Also es ist auch eine coole Idee, Menschen so kennenzulernen, ne? Und genau, die beiden haben dann über ihre Bücher geredet und aber auch wirklich sehr privat auch geworden. Das Interview führte Florian Felix Wey für den Deutschlandfunk Kultur für die Sendung Zwischentöne. Wir packen euch den Link auch in die Shownotes. Das ist von 2023, also recht neu noch das Interview. Und das kann man sich in voller Länge nachhören. Und ich hatte den Eindruck, das war wie ein kleines Kennenlernen von Daniela Krien. Und das war ganz, ja, sehr persönlich, aber auch, sie haben dann auch beide so philosophiert. Also es war geistig schon recht anspruchsvoll so. Und sie hat aber abgelehnt, als Intellektuelle bezeichnet zu werden. Das fand ich auch ganz interessant, weil sie sagt, sie ist mit ihren Texten nicht politisch aktiv und möchte eigentlich nichts politisch-gesellschaftliches erreichen. Fand ich dann irgendwie interessant, habe ich auch im Nachgang nochmal nachgedacht über so eine Definition, aber diesen Begriff intellektuell hat sie für sich erstmal von sich gewiesen, was ich irgendwie dann auch ganz, ganz sympathisch fand in dem Interview, ja. Also sehr zu empfehlen, genau. Zu ihrem Schaffen, zu ihren Büchern. Sie hat 2011 ihren ersten Roman veröffentlicht, über den werden wir gleich nochmal sprechen, den hast du nämlich gelesen, Marianne. Und ich habe mein drittes Leben als Hörbuch gehört und dann war ich so traurig, dass ich von ihr nichts in der Hand habe und habe mir dann noch Die Liebe im Ernstfall besorgt. Habe den Roman auch noch gelesen. Und ansonsten sind auch nur noch Der Brand, auch ein Roman, und Muldental, 10 Geschichten erschienen. Und das ist ihr aktuelles Oeuvre. Und das hatten wir ja tatsächlich, glaube ich, auch noch nicht, dass wir ja im Verhältnis zum Gesamtschaffen so viel lesen und uns zu Gemüte führen konnten von einer Autorin. Das fand ich jetzt auch ganz spannend tatsächlich.
Ja, wir haben das diesmal vom Zeitmanagement alles, glaube ich, ganz gut getaktet, dass wir hier so viel Zeit wie möglich auch zum Lesen haben, weil wir es einfach unglaublich lieben, über die Bücher zu reden. Daraus ist ja diese ganze Podcast-Idee auch entstanden. Und ich kann gerne mit dem Buch beginnen, wenn du magst, oder hast du vorher noch eine Anmerkung?
Ich wollte noch ganz kurz einen letzten Abriss machen über die Preise, die sie bisher so bekommen hat. Also das ist ziemlich umfangreich tatsächlich. Das fand ich ganz spannend, da mal zu gucken, was ihr schon so verliehen worden ist. Und spannend fand ich so Preise wie nominiert für das Lieblingsbuch der Unabhängigen. Das war zweimal der Fall. Also gemeint sind, glaube ich, die unabhängigen Verlage. Fand ich total spannend. Was lesen Verlegerinnen und Verleger gerne? Und natürlich, das hatte ich dann auch mitbekommen, letztes Jahr ist Mein drittes Leben auch auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis gelandet, also für den Roman des Jahres. Das war letztes Jahr mit auf der Longlist dabei und da war mir das Cover auch schon mal unter die Augen gekommen tatsächlich. Ansonsten auch die englische Übersetzung von Der Brand ist auf der Longlist des Dublin Literary Award gelandet, also auch die Übersetzungen kommen sehr gut an. Ist mittlerweile weltweit verfügbar, in sehr vielen Sprachen auch übersetzt worden. Und genau, so sind hier einige Preise zustande gekommen. Dieses Jahr gab es tatsächlich auch schon einen Preis. Da war sie wieder in den Medien vertreten, das habe ich auch mitbekommen. Den Walter Hasenclever Literaturpreis der Stadt Aachen, den gab es in diesem Jahr für sie. Das ist also somit der aktuellste Preis. Aber das hat mich hier auch gefreut, dass sie hier schon viele schöne Preise gewonnen hat und oft nominiert war. Und ich glaube, da kommt sicherlich auch noch einiges dazu. Genau, und dann steigen wir, würde ich sagen, auch direkt in die Literatur ein. Und bin total gespannt, wie so dein Lesegefühl war, was du so erlebt hast beim Lesen, wie du das fandest mit ihrem ersten Roman.
Ich muss dazu sagen, ich wusste das am Anfang nicht, dass das ihr Debüt war. Ich habe das wirklich aus der Kalten vom Titel her gewählt. Und zwar heißt das, irgendwann werden wir uns alles erzählen. Das hat mich einfach angesprochen. Die Frage, was denn? Und ganz, ganz schlicht und pragmatisch. Und fand es dann im Nachhinein natürlich schön, dass du praktisch ihre neuesten Werke gelesen hast. Und ich glaube, da haben wir dann auch einen ganz guten Schulterschluss. Genau, worum geht's? Also wir haben hier einen Roman vor uns, der ist im Jahr 2011 erschien und spielt Anfang der 90er Jahre. Wir befinden uns zur Zeit des Mauerfalls, also kurz nach dem Mauerfall sozusagen, und auf einem Dreiseitenhof. Es ist ein Dreiseitenhof in einer ländlichen Gegend und wir erleben die Geschichte aus der Sicht von Maria, eine 16-jährige Schülerin, eine junge Frau steht hier im Mittelpunkt der Geschichte, die mit dem Sohn der Familie liiert ist oder zusammen ist, der Johannes heißt, und während praktisch das Land dabei ist, sich komplett neu zu sortieren nach dem Mauerfall, gesellschaftlich wie auch politisch, steigen wir da auch in so eine ganz normale, sage ich mal, also was heißt normale, aber so eine Adoleszenz, ne, so eine Aufbruchsstimmung der Jugendlichkeit ein. Einmal gibt es in diesem Roman so eine ganz klare, distanzierte Sprache, was mir aufgefallen ist. Und zwar wird zum Beispiel immer, wenn die Menschen miteinander reden, da in dieser Familie. Also wir haben da eine große Bauernfamilie, da gibt es wirklich mehrere Generationen, die da auf dem Hof wohnen, die da am Anfang auch vorgestellt werden durch die Maria, mehr oder weniger. Und da wird zum Beispiel dann nicht immer gesagt, sie sagte, er sagte, sondern es wird ganz oft gesagt, die Maria, der Johannes. Also die Maria ist ja wieder, also es wird ganz viel in der dritten Person geredet. Es wird gar nicht so direkt miteinander geredet, was halt so eine übelste Distanz reinbringt. Aber wiederum werden die Gefühle, die die Maria hat, sehr stark beschrieben. Und die sind sehr emotional. Und das bildet halt so einen mega Kontrast, der sich durch das ganze Buch halt wirklich bis zum Schluss zieht, was natürlich seinen Gipfel findet in einer Affäre, die die Maria beginnt, mit dem Henner, der auf dem Nachbarhof lebt und auch ein gutes Stück älter ist. Also der ist 40 Jahre alt. Und diese Affäre ist dann praktisch auch der Dreh- und Angelpunkt für Maria, worauf sie sich aufs Tiefste, sage ich jetzt mal, wirklich einlässt und sich da auch in so eine Form der emotionalen Abhängigkeit, sage ich mal, begibt. Und es ist, also heutzutage würde man da, glaube ich, sogar an manchen Stellen so eine Triggerwarnung setzen. Also ich bin da auf Kapitel in dem Buch gestoßen oder Absätze, mit denen ich absolut nicht gerechnet hätte, sage ich es mal ganz krass. Also da werden bestimmte Szenen sehr konkret beschrieben, um es mal genau zu sagen. Also intime Szenen, Sexszenen sind da sehr, sehr drastisch auch zu finden. Und darauf, liebe Leute, müsst ihr euch einlassen wollen. Mich hat es überrascht. Ich fand es jetzt nicht schlimm, aber ich hätte damit wirklich in dem Sinne jetzt irgendwie nicht gerechnet, ne? Dass da doch sehr, sehr harte Szenen dabei sind, die auch schon ein gewisses Gewaltpotenzial in sich tragen. Was ich spannend finde, ist, wie gesagt, diese Atmosphäre, die da beschrieben wird. Naja, oder wie beschreibe ich das? Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, okay, wieso liest sich das so mega schnell weg, dieses Buch? Mhm. Ne? Also wir haben nicht viele Seiten. Wir sind hier bei knapp 240 Seiten, hat das Buch. Und trotzdem war das jetzt wirklich mit eins in diesem Jahr, die ich mit am schnellsten durchgelesen habe. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, woran das liegt. Und ich finde sowas immer schön, weil das hat dann so diesen Zauber und diese Magie, wenn der Schriftsteller, die Schriftstellerin das können, genau das zu vermitteln, dass man das halt nicht merkt. Ne? Also,
und also es hat dich auch in seinen Bann gezogen, das Buch,
auf jeden Fall. Ja. Ich wollte die ganze Zeit wissen, wie es weitergeht, obwohl ja, sage ich mal, außerhalb von Marias Gefühlsleben jetzt nicht wirklich viel passiert ist. Und ich muss jetzt auch ganz doll aufpassen, dass ich nicht zu viel verrate, weil ich möchte natürlich schon, dass ihr euch das Buch zu Gemüte führt. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn vielleicht die oder der einer von euch das schon mal gelesen hat, wie eure Meinung dazu ist. Das Einzige, was mir ein bisschen aufgestoßen ist, ist, es hat ein sehr abruptes Ende. Also es wird ein sehr, sehr großer Spannungsbogen aufgebaut. Da gab es dann für mich doch den zu krassen Cut. Da hätte ich mir noch mehr Ausläufe irgendwie gewünscht. Aber gut, das ist meine Meinung. Und es ist ein starkes Buch, sprachlich sehr starkes Buch. Es ist atmosphärisch, es ist fordernd auch, wie gesagt, aufgrund dieser Szenen. Weil als es losging mit diesem Dreiseitenhof und okay, du bist jetzt halt da in der Lebensrealität von so einer Jugendlichen, die da beschreibt, womit sie sich rumschlägt, was auch ihre eigene Biografie angeht, ne, die muss sich da ja auch so ein bisschen beweisen auf dieser Bauernhoffamilie. Ich weiß da ein bisschen, wovon ich rede. Ich komme auch vom Land und habe da so meine Erfahrungen gesammelt damals, auch in dem Alter. Und ja, es kann schon ein spezielles Verhältnis dann sein, was auf das man da trifft. Und das wird sehr genau beschrieben. Und dann hat sie natürlich auch noch ihre eigene Familie. Ihre Eltern sind nicht mehr zusammen, sind getrennt. Das spielt auch eine Rolle und erklärt auch, an gewissen Stellen für mich, warum sie sich zu dem Henna hingezogen fühlt. Wird aber jetzt, sage ich mal, nicht klar natürlich jetzt irgendwie gesagt. Also das wäre auch nicht, glaube ich, sinnvoll, sondern man kann sich da, glaube ich, dann sehr gut einfach in sie reinfühlen. Und wie gesagt, aufgrund dieser auf der einen Seite sehr distanzierten Sprache, auf der sehr distanzierten wörtlichen Ebene hat das diesen Kontrast zu der inneren Gefühlswelt. Und das ist das, was es sehr mitreißend macht irgendwo. Dieser Kontrast auf der einen Seite und dann, wie gesagt, natürlich diese ganze Aufbruchsstimmung, die es da gibt, diesen Umbruch, ne, der dann auch auf dem Land zu spüren ist, wo man ja eigentlich als letztes irgendwas mitkriegt. Und das macht, irgendwann werden wir uns alles erzählen, zu einem sehr lesenswerten Buch. Ich habe es hier vom Graf Verlag, genau, in der 4. Auflage, 2011 erschienen. Also auf jeden Fall eine Empfehlung von mir, aber vielleicht jetzt nicht für den nächsten Sommerurlaub am Strand, sondern gerne mal. Also, weil, ja, es sei denn, ihr mögt das, wenn es da sehr, sehr drastisch und emotional hardcore zugeht. Aber ansonsten auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Buch mal für ein Wochenende, was man sich schön durchschmökern kann. Also klare Empfehlung von meiner Seite. Ich war sehr begeistert, wirklich.
Cool. Also das macht mich jetzt auch neugierig. Da müssen wir wahrscheinlich mal Bücher tauschen mal wieder. Finde ich total schön.
Auf jeden Fall.
Und hast du denn, das interessiert mich jetzt noch, hast du denn das Rätsel lösen können um den Titel?
Gute Frage, das ist eine sehr gute Frage. Es wird am Ende, ich weiß nicht, ob ich zu viel verrate. Weil am Ende spielt der Titel eine Rolle tatsächlich.
Okay, okay.
Dabei würde ich bleiben, weil ich glaube, sonst verrate ich zu viel.
Ja, finde ich aber auch genau. Total spannend, weil die Titel bei meinen Büchern waren tatsächlich auch sehr gut gewählt, fand ich, und hatten tatsächlich dann auch mal einen Bezug, der jetzt nicht so platt ist, aber man konnte ihn gut herstellen. Also das hat mir auch sehr gut gefallen. Die Titel haben sehr gut gepasst zu den Büchern, auf jeden Fall.
Ich glaube, was mir am Titel auch gefällt, ist, dass er ja auch sagt, es gibt etwas, was ich jetzt nicht erzähle, was aber irgendwann der Fall sein wird. Und das heißt ja auch, es ist gerade dieser Moment nicht da, um das erzählen zu können. Und das ist ja auch was, was sich durch dieses Buch zieht, diese innere Distanz. Die Protagonistin, die Maria, denkt ja auch ganz viel darüber nach, was jemand denken könnte, gerade in der Familie von ihrem Freund, dem Johannes. Und beschreibt ja auch ganz viel, was sie dort in dieser Familie erlebt, wie die sich verhalten, was denen wichtig ist, wie die auch miteinander streiten. Und was sich vor allem wahrscheinlich auch nicht gesagt wird. Ne? Mhm, und dass da auch so eine Emotionalität, die sie, wie gesagt, die ganze Zeit in sich trägt, die man durch ihre Lebensrealität und ihren inneren Monolog sehr stark mitkriegt. Aber das wird eigentlich so gut wie gar nicht nach außen getragen.
Mhm.
Also sehr wenig. Und deswegen finde ich den Titel auch spannend, weil der impliziert ja, irgendwann wird das schon kommen, dass wir das machen. Aber jetzt halt noch nicht. Das hat sich bis zum Ende durchgezogen und ich war eigentlich auch überrascht, dass das überhaupt am Ende dann nochmal aufgegriffen wird. Das hätte für mich jetzt gar nicht sein müssen, weil für mich hat sich diese Intention des Titels durch das ganze Buch gezogen. Mir wirklich gut gefallen. Ja.
Schön, cool. Ich musste bei dem Titel so ein bisschen dran denken, dass man ja manchmal sagt, ja, irgendwann werden wir drüber lachen können oder so, ne?
Ja.
Also so dieses, der vorausschauende Rückblick irgendwie. Also cool, auch wieder schön gewählter Titel, finde ich. Ja, macht mich auf jeden Fall jetzt total neugierig, was du erzählt hast. Und ich habe Dinge wiedererkannt, auf jeden Fall. Also dieses, dass eine ganz bestimmte Atmosphäre geschaffen wird, dass durch bestimmte Mittel eine Distanz hergestellt wird, obwohl es gerade eigentlich sehr emotional ist, dass viel, was in den Köpfen passiert, Inhalt des Romans ist und gar nicht so viel äußere Handlung, wie man so schön sagt, ne? Passagenweise. Total spannend. Also ich habe so ein paar Sachen wiedererkannt, wo ich sage, ja, das trifft auch auf die Bücher zu, die ich gelesen oder die ich gehört habe, in dem Fall auch. Spannend, interessant. Dann kann man ja vielleicht auch mal so eine Entwicklung mal sehen oder so, wenn man wirklich das schafft, mal das komplette Oeuvre einer Autorin zu lesen. Schön, finde ich cool. Dann würde ich jetzt mal chronologisch einfach weitermachen. Ich habe ein Buch gelesen, was... ja, man könnte sagen, so ein bisschen episodisch ist. Es gibt nämlich verschiedene Kapitel, die sich jeweils mit einer Frauenfigur beschäftigen. Und zwar ist es das Buch Die Liebe im Ernstfall. Das ist dann schon als drittes Buch von ihr insgesamt zum ersten Mal im Diogenes Verlag erschienen. Also das war jetzt sehr kompliziert ausgedrückt. Die ersten beiden Bücher von Daniela Green sind im Graf Verlag erschienen. Und die letzten drei dann im Diogenes Verlag, also der große, erfolgreiche Diogenes Verlag. Und Die Liebe im Ernstfall erschien 2019, also auch noch relativ aktuell. Es war mehr oder weniger ein Zufallsgriff von mir, weil ich einfach nochmal einen anderen Roman von ihr lesen wollte und nicht nur hören, wie gesagt. Und hat mir auch total gut gefallen insgesamt, würde ich auch auf jeden Fall weiterempfehlen. Es geht um 5 Frauen. Jeder der Frauen ist ein Teil des Buches gewidmet. Es wird auch nicht hin und her gesprungen, sondern genau, es wird nach und nach abgefrühstückt. Die Leben der Figuren werden vorgestellt und die hängen tatsächlich alle mehr oder weniger zusammen. Also es gibt immer mal schwächere, mal stärkere Verbindungen zwischen den Figuren. Und sowas lieb ich ja total, wenn dann die Figuren natürlich auch irgendwie spannend und interessant sind und wenn das Buch gut geschrieben ist. Aber das ist was mich total anspricht. Und ich habe lustigerweise erst vor kurzem das neue Buch von Chimamanda Ngozi Adichie gelesen, Dream Count. Und das ist auch so aufgebaut. Da geht's um Freundinnen. Und ja, eine Frau steht schon so ein bisschen außerhalb, aber da ist die Verknüpfung sehr präsent gewesen. Aber auch in diesem Buch, das ist geteilt in die einzelnen Kapitel, die sich dann eben jeweils mit der einzelnen Frau beschäftigen. Und deshalb war das ganz witzig. Da hatte ich so ein bisschen so einen Vergleich, wie man das aufziehen kann und fand ich beides mal sehr gelungen. Und in diesem Fall, in Die Liebe im Ernstfall, sind das Judith, die als erfolgreiche Ärztin arbeitet, sehr viel Zeit mit ihrem Pferd verbringt, perfekt anzuschauen ist und die aber verzweifelt, was das Thema Dating und Männer angeht. Also sie fühlt sich dann doch recht oft sehr einsam. Harte Schale, weicher Kern ist so ein bisschen bei ihrer Persönlichkeit der Fall. Und man bekommt so ein bisschen mit, was sie so für Online-Dating-Erfahrungen macht. Dann gibt es meine persönliche Lieblingsfigur mit einem wunderschönen Namen und zwar Brida Lichtblau. Brida Lichtblau heißt die Autorin, die hier mitspielt, auch im Buch. Und der werden wir dann im zweiten Buch nochmal wieder begegnen. Und dann gibt es noch Paula, die in einer Bibliothek arbeitet, die ist Bibliothekarin und ihr Schicksalsschlag ist tatsächlich, dass ihre Tochter nach einer Impfung stirbt im Roman. Und dann gibt es noch die Geschwister Malika und Jorinde. Also auch alles sehr blumige Namen, die sie hier verwendet. Das hat mir auch sehr gefallen. Und das Buch spielt in Leipzig, was natürlich wiederum sehr cool ist, wenn man dann auch die Orte kennt, an denen die Dinge passieren. Auch das zweite Mal in relativ kurzer Zeit von Martina Hefter haben wir ja das Buch beide gelesen. Das fand ich auch schon ein ganz besonderes Erlebnis, wenn man einfach die Orte, die Straßen kennt, ne, wo die Leute sich treffen, wo sie wohnen, ist irgendwie nochmal was ganz Besonderes. Und dann denkt man sich, okay, das ist jetzt kein Buch von einer befreundeten Autorin, die manchmal hier bei der Lesebühne liest, sondern von einer Diogenes-Autorin. Das hat irgendwie nochmal mehr was ausgelöst in meinem Kopf so. Und war auch ganz spannend. Also teilweise spielt das dann auch in der Nachwendezeit ganz kurz, wo dann eben erzählt wird, ja, was die Paula da so macht. Die zieht dann mit einem Architekt in so ein Loft, was gerade frei geworden ist, so ein großes Industrieloft und das machen sie sich dann richtig cool und so. Wo ich auch dachte, ja, das ist so richtig Nachwendezeit, wo in Leipzig, wo es irgendwie abging, was das anging. Also es war total spannend auch zu sehen, so ein bisschen geschichtlich dabei zu sein. Und ja, die Frauenfiguren kriegen einen total und jetzt sind wir wieder beim Titel, ne? Also die Liebe im Ernstfall. Man denkt sich so ein bisschen, ja, okay, man kann sich vielleicht ein bisschen was drunter vorstellen. Aber auch hier gibt es tatsächlich eine kurze titelgebende Passage im Buch, die ich einfach mal kurz vorlesen möchte. Und zwar kommt die natürlich im Brida-Teil vor. Also das ist die Autorin, die das hier denkt, während sie auf einem Steg in der Sonne liegt. Liebe ist kein Gefühl. Liebe ist keine Romantik. Liebe ist eine Tat. Man muss die Liebe vom Ernstfall aus betrachten. Alles, was sie früher über Liebe geschrieben hat, ist Unsinn. Also diese Erkenntnis kommt ihr hier. Und das ist auch das, was alle Figuren in dem Buch, alle Frauenfiguren eint. Da gibt's ein oder mehrere Schicksalsschläge. Die Frauen müssen Entscheidungen treffen. Sie müssen unbeliebte Entscheidungen treffen. Sie streben nach Selbstverwirklichung. Aber auch nach Familie und Selbstverwirklichung in der Familie, wollen aber unabhängig bleiben wie Brida, die Zeit braucht für sich zum Schreiben, mit ihren Kindern aneinander gerät. Dann gibt es den Mann, der Paula vorwirft, sie ist schuld, dass die Tochter gestorben ist nach der Impfung. Ganz schlimme, schreckliche Dinge, die hier geschehen. Und dann wird eben erzählt, wie die Figuren damit umgehen. Und auch hier ist man wirklich direkt von Anfang an in Bann gezogen. Und hier fand ich es auch extrem gelungen, wie schön die einzelnen Frauenschicksale miteinander verflochten sind, dass sie entweder befreundet sind oder Geschwister sind und man manche Dinge dann eben auch zweimal erzählt bekommt, zweimal liest, aber eben aus verschiedenen Perspektiven auch. Und das ist sehr schön miteinander verknüpft, funktioniert aber auch völlig unabhängig voneinander. Und man hat dann hier diesen schönen Kosmos, der dann insgesamt geschaffen wird. Und wenn man das Buch zuklappt, dann, ja, dann schließen sich irgendwie viele Kreise. Und das mochte ich tatsächlich hier auch sehr beim Lesen. Genau. Ein Buch, was aber bei mir wirklich auch ganz schön reingehauen hat. Also Liebe im Ernstfall war dagegen relativ lebensbejahend, auch wenn schlimme Dinge passieren. Aber tatsächlich nichts im Vergleich zu Mein drittes Leben. Wie gesagt, ich wusste hier gar nicht, um was es geht, was mich erwartet. Ich habe gesehen, ach schön, kostenloses Hörbuch. Nina Kunzendorfer kannte ich als deutsche Schauspielerin tatsächlich. Die hatte auch mal so eine Kommissarin-Rolle im Tatort. Ich glaube, nicht allzu lang. Da fand ich sie schon mega sympathisch, weil einfach diese Stimme irgendwas mit mir macht. Eine sehr, sehr angenehme Stimme. Sie hat das Hörbuch, wie gesagt, gelesen. Und Mein drittes Leben. Worum geht's? Um sehr viele verschiedene Dinge, wie ich finde, aber hauptsächlich um Trauer. Auf der Ausgabe von Diogenes erschien tatsächlich, ich gucke nochmal nach, ich glaube erst letztes Jahr, also 2024, ich schaue nochmal. Genau, letztes Jahr erst erschien Mein drittes Leben als Roman. Auf dem Klappentext steht, fand ich, eine sehr schöne Zusammenfassung, die nochmal so das Wichtigste herausstellt, worum es geht im Buch, damit ihr mal keinen Eindruck bekommt, ob das vielleicht was für euch ist, ob euch das interessiert. Sie hat alles gehabt und alles verloren. Sekunden der Unachtsamkeit kosten ihrer einzigen Tochter das Leben. Tief sieht Linda in den Abgrund und wäre beinahe gefallen, doch da sind hauchfeine Fäden, die sie halten. Die Hündin Kaya, die steten Handgriffe im Garten, das Mitgefühl für andere. Wie viel Kraft in ihr steckt, ahnt sie erst, als sie zurückfindet in einen Alltag und zu sich selbst. Also dieses Hauptthema, um das sich alles spinnt bei Linda, der Hauptfigur, ist der Tod ihrer Tochter, die durch einen Fahrradunfall ums Leben kommt, der an einem Ort in Leipzig passiert, wo tatsächlich ein Unfall mit Todesfolge passiert ist, wo wir heute ein weißes Fahrrad als Mahnmal finden, was auf diesen Unfall verweist. Und ja, auch dieses Fahrrad wird in diesem Roman thematisiert. Und da, ja, da habe ich natürlich Gänsehaut bekommen. Also das war tatsächlich auch Inhalt meiner Frage, ob das okay ist als Autorin, das als Thema aufzugreifen, was es so wirklich gab, wo man aber selbst damit nichts zu tun hatte, sondern das sozusagen künstlerisch aufzuarbeiten und sich reinzufinden, ja, in eine Familie, die es gab. Ja, das fand ich irgendwie krass und da hätte mich wirklich mal so ein Autorin-Statement so ein bisschen dazu interessiert und ja, war natürlich beim Lesen super krass. Also hat mich dadurch, glaube ich, nochmal mehr berührt, da eben auch dieses Fahrrad, was es hier wirklich gibt und was man kennt, auch thematisiert wird. Und dieser Unfall Linda, wie gesagt, ziemlich in den Abgrund zieht. Die Mutter, sie trennt sich von ihrem Partner Richard. Sie zieht aufs Land, das habe ich jetzt thematisch auch wiedergefunden bei dem, was du gesagt hast. Also sie mietet dort einen Hof von einer Frau, die sie kennenlernt im Krankenhaus, die dann verstirbt. Sie mietet diesen Hof mit der dazugehörigen Hündin und den Tieren, schottet sich komplett ab von ihrem Leben, was sie hatte in Leipzig. Und ja, das Einzige, ach ja, was einen so ein bisschen treibt, auch wirklich da dran zu bleiben und nicht selber total in Trauer und Melancholie zu versinken, ist diese Stärke von Linda, die wirklich ja einen trägt und die dann auch Linda eben zurück ins Leben führt. Diese Stärke, die sie dann bei sich selbst auch erkennt und auch durch ihre Freundin wieder zum Vorschein kommt. Und irgendwann geht es dann eben doch für sie weiter. Und das ist auch wirklich dann so erleichternd zu lesen beim Leben, dass sie eben zu ihrer Kraft zurückfindet, es für sie irgendwie weitergeht, auch wenn das Leben, was sie dann führt, eigentlich ein komplett anderes ist. Und ja, sie eigentlich mit allem so abgeschlossen hat, was es eben vorher so gab in ihrem Leben. Und ja, ganz spannend. Also zieht einen auch in seinen Bann, das Buch, durch diese Melancholie, die niemals mit Pathos transportiert wird, sondern die einen eher mitfühlen lässt, auch nicht unbedingt mitleiden, sondern man hat eher so auf dieser gleichen Ebene irgendwie so ein Mitgefühl mit der Linda, mit der Hauptfigur, finde ich, was sich so entwickelt hat beim Lesen. Und ja, es waren so kleine Sachen, wo man sich dann vielleicht auch wiederfindet. In dem Hund, der Trost spendet zum Beispiel. Oder in Freundschaften, wie wichtig die sind, dass sie einen durch schwere Zeiten bringen. Sowas, ja, da gab es dann auf jeden Fall auch so Wohlfühlmomente im Buch. Dann wird auch ein Besuch ihrer Mutter thematisiert als, was sind so Mutter-Tochter-Themen zwischen den beiden und so. Das war auch ganz spannend zwischendrin. Also es ist nicht so, dass das ein Buch ist, was nur aus Leid besteht, sondern es erzählt tatsächlich auch auf eine sehr anrührende, berührende Weise von der Entwicklung einer Figur. Ich glaube, so kann man das sagen. Und ich würde das auf jeden Fall, ja, sehr weiterempfehlen, das Buch, und hat das, wie gesagt, bisher nur in Anführungszeichen gehört, aber eben auch in einer sehr empfehlenswerten Version mit einer perfekt gewählten Leserinnenstimme. Das jetzt dazu. Jetzt habe ich einfach aus meinem Gedächtnis erzählt und ich glaube, hier ganz viele ganz intelligente, wichtige Notizen übersprungen, aber ich glaube, vielleicht konnte ich so sogar noch ein bisschen mehr neugierig machen aufs Buch.
Also für mich hat sich da ein sehr rundes Bild ergeben und es ist auch so, wie du sagst, ich stelle mir das unheimlich schwer vor, bei so einem schwierigen Thema da eben nicht in den genannten Pathos zu verfallen, sondern da wirklich die Waage zu halten. Das erinnert mich ein bisschen an Amélie Nothomb, die wir ganz am Anfang mal hatten, die ja auch unheimlich krasse Themen aufgreift über Essstörungen, Vergewaltigungen, Wegsperren. Und dann da ja auch immer noch so eine Ironie, Komik zum Beispiel mit reinbringt. Oder wir hatten es ja auch bei Margaret Atwood, die auch sehr gut über eine Dystopie schreiben kann, wo Frauen aufs Grausamste missbraucht und vergewaltigt werden und da trotzdem eine Komik reinbringt, die an keiner Stelle deplatziert wirkt. Das ist für mich hohe Kunst und bringt mich immer wieder zum Staunen. Und genauso ist es natürlich auch bei einem Roman, der sich mit dem Thema Trauer beschäftigt, aber den natürlich nicht seziert, ne, sondern darlegt. Und also ich rede immer so ein bisschen metaphorisch, aber das ist für mich das Einfachste, um es auszudrücken, das eben umgarnt. Und das finde ich immer eine sehr große Kunst und das ist das, was gute Literatur ja dann auch irgendwo ausmacht.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also mir ging es auch so, ich war sofort im Bann gezogen einfach. Das schafft sie total mit ihrem Stil, muss ich auch sagen, ja. Und ich habe mich da natürlich auch gefreut. Brida Lichtblau taucht ja auch wieder auf. Und zwar wird sie die neue Frau an Richards Seite. Also der Mann bewältigt hier seine Trauer ein bisschen leichter, blickt eher nach vorne, als sie das dann kann, die Mutter, Linda. Und genau, Brida habe ich dann zum ersten Mal als neue Frau-Affäre sozusagen kennengelernt. Also habe dann, bei Filmen sagt man dann, das Prequel quasi gehabt. Also ich habe erst die jüngere Brida kennengelernt. Nee, Entschuldigung, genau, andersrum. Die ältere Brida als neue Frau von Richard erst kennengelernt. Und über ihr Leben habe ich dann was im älteren Roman von Daniela Krien erfahren. Genau, das fand ich irgendwie auch ganz cool. Ansonsten waren auch Gemeinsamkeiten in den Büchern, die ich gelesen habe. Musikalität spielt auch eine Rolle, taucht immer wieder auf. Entweder sind das sehr musisch begabte Figuren, die auftauchen. Zum Beispiel die Freundin von Linda hat eine schwerbehinderte Tochter, die aber absolutes Gehör hat und hier sehr musikalisch ist und in dieser Weise ein bisschen gefördert wird. Und das war total schön. Die rennt immer gut gelaunt und singt durch den Garten. Und ja, auch so klassische Musikstücke tauchen immer wieder auf. Entweder, genau, weil Figuren die Musik gerne hören oder eben besondere musische Fähigkeiten haben. Das fand ich auch ganz interessant, dass das wieder auftauchte. Und Kunst und Handwerk spielt in den Romanen bei den verschiedenen Figuren auch immer eine Rolle, was ich eben auch sehr schön fand. Oft eben in der Gemeinsamkeit mit einer sehr emotionalen Handlung und dann kommt so dieses, so was Handwerkliches mit dazu. Auch oft so als Gegenstück, was dann aber immer irgendwie ganz gut gepasst hat. Und genau, also so Sachen tauchen dann schon öfter auch wieder auf. Und ja, beide Bücher spielen in Leipzig, das war natürlich für mich auch cool. Also würde ich auf jeden Fall empfehlen, wer Daniela Krien noch nicht in der Hand gehabt hat, große Empfehlung, ja.
Aber es ist lustig, dass du es sagst, das kann ich an der Stelle auch bei einem Punkt bei ihrem Erstling bestätigen. Und zwar ist es so, dass der Freund von der Maria, also wir sind jetzt bei, irgendwann werden wir uns alles erzählen, nochmal kurz, der interessiert sich tatsächlich für Fotografie und da geht es ja auch darum, dass die dann nach dem Mauerfall nach Leipzig fahren und die Stadt spielt da schon auch eine Rolle, eher marginal, aber findet da auch schon Erwähnung. Genau, und da ist es halt ihr Freund, der da die Ambitionen hat, sich künstlerisch zu verwirklichen in Form von Fotografie. Ja, spannend, aber es genau ist ja schön, dass es da diesen roten Faden gibt, den sie da weiterspinnt. Ja, spannende Autorin. Mensch, also den Büchertausch, das nehme ich auf jeden Fall wahr. Das machen wir ja auch nicht zum ersten Mal.
Das stimmt, ja. Nee, und voll cool. Ja.
Genau, dieses gegenseitige Hochpushen, um genau dann noch die anderen Bücher zu lesen oder gar zu kaufen. Ich glaube, am meisten habe ich jetzt bei Emily Dickinson investiert für die Gesamtausgabe.
Ja. Wahnsinn.
Das war bis jetzt das Teuerste, glaube ich, in den letzten 2 Jahren. Genau, mit ihren 1000 Gedichten, die mussten dann noch irgendwie her. Und stellt euch jetzt keinen dicken, großen Wälzer vor, sondern es ist wirklich, ich dachte das ja, ne, dass ich jetzt so ein schönes, fettes Buch kriege. Nee, da habe ich schon auch reichlich umfangreiches Buch bekommen, aber mit sehr feinen, dünnen Seiten. Das sind zweisprachige Gedichte, also so eine zweisprachige Ausgabe, aber total cool. Also ja.
Stimmt, ich habe das bei dir gesehen, ich erinnere mich. Also wirklich so Pergament, so Butterbrotpapier irgendwie, ne, so durchscheint. Wahnsinn, oh Mann.
Es nimmt nicht viel Platz weg, es ist nicht so schwer, man muss das positiv sehen, aber ich hatte da wirklich auch mit was anderem gerechnet, ne? Wenn du so denkst, okay, da sind jetzt die ganzen 2000 Gedichte drin, okay, die müssen es ja auch irgendwo unterbringen, ne? Und man muss ja auch gucken, das kostet ja auch ein bisschen was, ein Buch drucken zu lassen und dann befinden wir uns ja auch in der Lyriknische, also es ist absolut nachvollziehbar, dass das so gemacht worden ist, aber meine Erwartungshaltung war in dem Moment einfach eine andere, genau. Aber ja, Daniela Krien, Leute, ihr habt's gehört, holt euch die Bücher, lest die Bücher und dann haben wir ja zum Abschluss der heutigen Folge auch noch eine kleine Ansage zu machen, Sarah. Ja, eine Kleinigkeit zu verkünden, denn ihr wart ja sehr, sehr, sehr fleißig. Wir haben ja unser Dreijähriges gefeiert. Wir waren ja auch auf der Buchmesse unterwegs. Vielleicht habt ihr das Reel gesehen. Und dann haben wir es uns auch nicht nehmen lassen, mal ein kleines Gewinnspiel zu machen. Und genau, das Buchpaket wird jetzt an eine Person rausgehen und du hast die Ziehung gemacht. Sarah, sag doch mal, wie es vonstatten ging oder wer es geworden ist. Yes. Und überhaupt.
Genau. Ja, da war ja ganz viel los im März bei uns. Genau. Und wir wollten die Freude einfach auch mal mit euch teilen. Und dazu kommt, dass ich mich auch so freue, weil mein Bücherregal immer mehr mit Autoren zuwächst. Tatsächlich, ich habe hier angefangen mit einem eigenen Bücherregal, was wirklich ja voller und voller wird. Und dann habe ich gedacht, was gibt's Schöneres als Freude zu teilen? Nichts, ne? Aber deshalb habe ich gedacht, wir teilen die Freude und habe mich für 3 Bücher entschieden, die ich auf die Reise schicken möchte, wo ich dachte, ja, Buchmesse und 3 Jahre Geburtstag, das passt doch, Mensch, machen wir doch ein kleines Gewinnspiel. Und genau, habe mich total gefreut, wie viele Leute die Bücher wollten. Ich sag's nochmal, Mascha Kaleko, Mein Lied geht weiter, 100 Gedichte, ein kleines Bändchen. Catherine Mansfield, Glück und andere Erzählungen. Und Wanda Coleman, Mambo, Hips and Make-Believe, a Novel, im Original auf Englisch tatsächlich. Und genau, zu jeder Autorin findet ihr natürlich auch schon eine Folge bei uns. Deshalb sind die hier in mein Bücherregal gewandert. Und Trommelwirbel, ich habe eine Zufallsgenerator-Auslosung gemacht unter allen, die den Post auf Instagram kommentiert haben, geliked und uns jetzt auch folgen. Und das Buchpaket gewonnen hat Lila Freitag 1010. Herzlichen Glückwunsch. Wir werden dich natürlich benachrichtigen und genau, mal schauen, wann die Folge erscheint. Wahrscheinlich gab es vorher dann auch schon die Verkündung bei uns auf Instagram. Aber genau, wir haben uns gefreut, dass ihr so schön mitgemacht habt und euch über die Bücher auch freuen würdet. Und da gibt's bestimmt auch mal einen Teil 2. Vielleicht, wir kaufen ja weiterhin fleißig Bücher und besorgen uns fleißig Bücher und genau, geben die dann auch gerne mal weiter. Ist immer irgendwie schön, finde ich, wenn man sich so vorstellt, wie Bücher auch auf eine Reise gehen, oder?
Jetzt bringst du mich gerade in eine ganz schwere Situation.
Warum? Du kannst dich nicht trennen.
Schwer.
Okay.
Ich Asche auf mein Haupt. Wenn ich Bücher kaufe, dann habe ich die doch gerne bei mir. Also gerade wenn das Bücher sind, also was heißt doch, natürlich habe ich auch schon Bücher weggegeben und verschenkt und aber wenn das Bücher sind, mit denen ich wirklich was verbinde und dadurch, dass wir natürlich ja sehr intensiv immer über die Autorinnen reden und ich da natürlich dann auch die Erinnerung mit mir trage, bin ich da schon sehr sentimental. Das gebe ich hier ganz offen zu und bin dann doch so ein bisschen am Horten, womit ich jetzt aber nicht ausschließen möchte, dass ihr auch mal eins von meinen Büchern, also das müssen wir jetzt hier ganz klar sagen, dass Sarah hier die Spende getätigt hat. Die sind alle drei von Sarah. Ich bin hier ganz egoistisch unterwegs.
Ja, du, aber also das muss ich jetzt auch mal sagen. Eins von den dreien habe ich auch gefunden. Das ist einfach nur in wahnsinnig super guten Zustand, sodass ich sage, ich schäme mich nicht, das jetzt weiter wandern zu lassen. Und bei den anderen beiden Autoren hatte ich einfach wirklich auch mehrere Bücher, sodass ich sage, die sind trotzdem noch in meinem Herzen und in meinem Bücherregal und eins davon wandert jetzt weiter so. Aber ich verstehe dich da schon auch, ja.
Das stimmt, stimmt. Wir haben ja auch mehrere Bücher oft von den Autorinnen. Genau, also deswegen schließe ich das jetzt auch nicht aus, dass es bei mir mal passieren wird. Aber ich kann ja auch schlecht, also ich kann wirklich sehr schlecht lügen. Und das würde ich mich jetzt nicht wohlfühlen, wenn ich sage, ja, auf jeden Fall. Also ich gebe euch jetzt hier meine Bücher. Da bin ich wirklich sehr sentimental bei Büchern. Und also ich habe ja eine Regalebene, wo nur Bücher drin sind von AutorInnen, die ich selber kenne, die signiert sind, die also wo man dann abends mal da gesessen hat und noch gequatscht hat oder keine Ahnung. Also das ist schon eine sehr, sehr starke Passion bei mir und deswegen, aber ich möchte es natürlich nicht ausschließen, weil so ein Gewinnspiel, das hat natürlich auch mega Spaß gemacht, jetzt einfach zu sehen, dass ihr da echt Bock drauf habt und das lesen möchtet und das ist natürlich auch was total Cooles, dass da gehe ich auch komplett mit dir mit.
Ne? Ja, schön. Ja. Also. Ich habe tatsächlich auch ein Regal mit Büchern von Leipziger Autorinnen und Autoren, die man mal bei Lesebühnen getroffen hat, genau, wo dann was Nettes drinsteht oder so. Und im besten Fall wandert Daniela Kriens die Liebe im Ernstfall auch in dieses Regal, weil wir sie ja vielleicht doch nochmal treffen oder so.
Ich merke schon, die Hoffnung stirbt zuletzt. Sarah.
Ich finde das toll. Ja.
Wer weiß, vielleicht klappt das ja mal. Vielleicht hört sie uns ja, vielleicht klappt es ja mal, dass wir mal irgendwie Hallo sagen oder den Austausch gehen. Aber wir können das auch voll verstehen, wenn sie einfach nur ihre Ruhe haben möchte. Also ja, da voll. Bin ich auch komplett bei ihr.
Total. Und ich glaube, sie wäre auch eine Person, die würde ich einfach von vornherein siezen.
Ich stelle mir nur gerade vor, wenn sie es jetzt wirklich gerade hört.
So, also ich bin da eher so, also ich bin da wirklich irgendwie, ich habe da so eine ehrfürchtige Haltung. Also die würde ich ganz natürlich siezen, Daniela Kriens. Aber ja, schauen wir mal. Nichts, was ein Bier nicht ändern kann.
Ja. Sehr schön. Das ist sehr schön. Sehr schön. Sehr schön den Satz zu Ende gebracht, was ein Bier nicht ändern kann. Ach, schön. Genau. Ja, in diesem Sinne, Mensch, das ging ja heute wieder hier fluffig vonstatten, diese Folge.
Ich bin total gespannt, wer als nächstes drankommt, Maria.
Ja, ich danke dir ganz herzlich erstmal für diese wunderbare Vorstellung. Ich hatte total viel Spaß mit dem Buch. Ich wäre da ja sonst, wie gesagt, nie drauf gekommen und auch auf diese bizarre Arte-Situation, die dann folgte. Ich schaue mal, genau, dass ich den Film mir trotzdem nochmal gebe, weil, wie gesagt, das interessiert mich dann doch sehr, weil das Buch mich halt sehr, sehr gekriegt hat. Aber genau, unsere nächste Autorin, Mensch, dann ist ja auch schon Mai.
Ja, stimmt.
Und ich würde jetzt mal ganz frech behaupten, dass ihr die Verfilmung eines ihrer Werke auf jeden Fall kennt. Ihr habt sie vielleicht noch nicht gesehen, weil es ist ein sehr doch schon älterer Film. Ich glaube, bestimmt schon 50 Jahre alt. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass viele nicht wissen, dass das auf einer Kurzgeschichte von ihr basiert, dieser Film.
Ich glaube auch, die nächste Folge wird eine Folge mit einem sehr großen Lerneffekt sein und einem Gesprächsthema für die nächste Party. Und für mich ist die Autorin ein riesen Fundstück, kann man, glaube ich, nicht so einem Mensch sagen, aber ein Gewinn an literarischem Wissen auf jeden Fall.
Ja, ich bin auch froh, dass ich auf sie gestoßen bin. Das kam tatsächlich durch ein Theaterstück, auf dem wir ja dann beide waren, mit dem ich mich auseinandergesetzt habe und wo mir dann aufgefallen ist, das ist ja von einer Autorin und wie spannend, das wusste ich ja noch gar nicht. Um die soll es das nächste Mal gehen. Nee, mehr verrate ich nicht. Ich habe es auf der Zunge, aber das kann ich jetzt nicht machen, dann wisst ihr es sofort. Also genau. Nee, das mache ich nicht.
Das war schon ganz gut so. Ich glaube, als Teaser muss das jetzt reichen. Das passt
ja, das
schon.
Muss jetzt reichen. Ihr müsst jetzt gespannt bleiben bis Mai. In diesem Sinne wünschen wir euch natürlich alles Gute. Ach so, Mensch, noch was, Sarah.
Noch was.
Wir haben eine Kaffeekasse. Ich habe nicht gesagt, genau, wir haben jetzt, wir gehen jetzt betteln. Nein.
Kaffee, wir brauchen Kaffee.
Wir brauchen Kaffee, wir brauchen wirklich extrem viel Kaffee. Nein. Also genau, falls ihr irgendwie mal Lust verspürt, uns zu unterstützen. Wir machen diesen Podcast natürlich, weil wir es lieben, über Bücher zu reden. Und wir betreiben ihn als Hobby. Zudem ist uns aber auch sehr wichtig, ihn werbefrei zu halten. Also wir wollen eigentlich nicht irgendwann darauf zurückgreifen müssen, irgendwelche Werbung oder Anzeigen zu schalten, weil es uns einfach wichtig ist, ja, dass wir so viele Menschen wie möglich erreichen, beziehungsweise so viele Menschen wie möglich da auch den Zugang haben, weil wir wissen, dass jetzt, sage ich mal, Literatur oder ja, diese Nische, die wir bedienen, jetzt auch nicht das ist, wo jetzt, sag ich mal, ja, Millionen von Menschen zuhören. Aber wir freuen uns natürlich, wenn wir irgendwie die Möglichkeit haben, unsere Kosten ein bisschen zu decken, weil dieses Hosting und so, das kostet halt Geld irgendwie. Und wenn wir hier irgendwie auf plus minus null kommen, würde uns das schon mega helfen. Und da ist wirklich jeder Euro im wahrsten Sinne des Wortes Gold wert. Also, falls ihr da mal Lust habt, uns einen Kaffee auszugeben, findet ihr die Webseite auf unserer Verlinkung. Ist der Link schon da?
Nee, aber das mache ich direkt noch. Wenn die Folge rauskommt, findet ihr den Link in der Bio bei uns.
Genau, in der Bio oder genau auch einfach, wenn ihr Kofi eingibt, also K-O-F-I und dann Autorinnenporträt, findet ihr das natürlich auch bei Google. Genau. Ja,
genau, wir freuen uns über jeden Euro, genau. Und Lila Freitag 10-10, wenn du die Bücher toll findest, kannst du auch gerne was spenden.
Jetzt hast du auch gewonnen, jetzt kannst du auch was geben.
Zwinker. Nein, genau. Total toll, dass wir jetzt sowas haben, finde ich spannend, genau. Und ja, es geht auch nicht darum, dass wir uns die Taschen voll schaufeln. Das ist genauso, wie du gesagt hast. Ich bin da ganz bei dir.
Genau, einfach nur ein bisschen, dass wir unsere Hostinggebühren etwas abfedern können, weil wir sind nämlich beide Menschen, die im Medien- und Literaturbereich tätig sind und sich nicht für die dicke Karriere entschieden
haben. Genau, genau. Oder vielleicht habe ich mich dazu entschieden und es einfach nie geschafft, aber genau.
Genau, deswegen lesen wir immer die Bücher, die von irgendwelchen Kisten.
Ja, genau.
Das unterstützt uns übrigens auch schon sehr. Also vielen Dank an alle Leute, die Bücher in Kisten oder in noch besser in diese Telefonzellen, Bücherzellen legen. Also super. Das ist wirklich Gold wert. Und da freuen wir uns natürlich auch immer, dass es da diesen Austausch gibt. Da sind wir in Leipzig halt sehr gut dran. Das ist natürlich nicht überall so, aber hier gibt es eine sehr, sehr liebenswerte Tausch-Community, auch bei Facebook oder so. Und also es gibt noch Facebook, genau, das eignet sich mega gut für so Gruppen und man Leute findet, also für Anzeigen und Bücher und so. Und natürlich auch auf diversen anderen Kanälen bin ich hier sehr glücklich, dass man wirklich verschiedenen Zugang zu Literatur auch hat. Aber natürlich unterstützen wir auch gerne die Verlage und alle und kaufen auch Bücher, das ist auch klar, die haben es auch nicht einfach. Also wir versuchen, unsere Fühler so weit es geht auszustrecken. Genau. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ihr Lust habt, macht das gerne. Und wenn nicht, ist das auch absolut in Ordnung. Wir freuen uns auch einfach über jeden und jede, die uns zuhören, die uns schreiben, die uns Feedback geben. Und natürlich auch, dass ihr, ja, wie gesagt, Bock habt, die Sachen zu lesen, die wir hier vorstellen. Also das ist ja somit die Hauptintention.
Genau.
So, ich wollte das mit dem Kaffee eigentlich am Anfang der Folge sagen. Ich habe es einfach total vergessen. Vielleicht hat ja der ein oder andere diese Folge jetzt bis zu Ende gehört.
Und du hast total recht, ja. Da ist es wichtig, das nochmal zu sagen, ja. Und jetzt wissen die Leute ja auch schon, die uns zum ersten Mal heute hören, wofür sie spenden würden.
Ja, genau. Was tun diese Frauen eigentlich? Ja. Genau. In diesem Sinne, habt einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Schlaft schön, je nachdem, wo und wann ihr uns gerade hört. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Eure Marianne.
Und eure Sarah. Bis bald. Tschüss.